Welche Folgen hat die Erzählung über einen Jünger des Jesus von Nazareth, der das Bekenntnis ausspricht, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes? Der Jünger wird fortan Petrus, Fels, genannt und noch nach 2000 Jahren führt sich das höchste der Ämter in der katholischen Kirche auf diesen Mann zurück. Welche Folgen hatte dagegen die Erzählung über eine Jüngerin, Martha, die das Bekenntnis ausspricht, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt kommen soll? Kann man sich überhaupt an sie erinnern?
Folgenlos. Ein Mann bekennt Jesus als Messias, wird zu Petrus. Eine Frau bekennt Jesus als Messias, wird fast vergessen. Wann bekennt die Kirche ihre Geschichtsvergessenheit?
Das Gedicht Folgenlos aus dem neuen Lyrikband von Andreas Knapp. Andreas Knapp ist Ordensmann und katholischer Priester. Er lebt in Leipzig und ist einer der bedeutendsten christlichen Lyriker unserer Zeit. Gedichte zu Frauen aus der Bibel finden sich in seinen Bänden immer wieder. Ein gelbes Büchlein versammelt nun alte und neue Poesie zu biblischen Frauen. Unter dem Titel Mit Pauke und Salböl. Wenn man nicht gleich weiß, wessen Pauke und wessen Salböl gemeint ist, ist das kein Wunder. Von diesen Frauen ist selten die Rede. Von Miriam und ihrer Pauke, von dieser bedeutenden Frau im Alten Testament, der Schwester Mose. Und auch von Maria, die mit einem kostbaren Öl Jesus salbte und damit tat, was nach seinem Tod nicht mehr möglich war, den Leichnam zu salben. Von den Frauen in der Bibel ist selten die Rede. Das merkt der Lyriker Andreas Knapp auch in der Seelsorge.
Ja, ich habe zum Beispiel bei Begleitung von Exerzitien, da geht es ja dann darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auch mit biblischen Gestalten identifizieren können, so meditierend in ihre Geschichte hineingehen, sich hineindenken, hineinfühlen in eine Gestalt, um dadurch sich zu identifizieren und die Gottesbegegnung, die in der Bibel erzählt wird, um sie sozusagen nachzuvollziehen. Und wenn man dann Frauen immer nur Bibelstellen anbietet, in denen Männer vorkommen, ja, jetzt identifizier dich mal mit Petrus oder denk dich mal in die Rolle von Paulus hinein, dann ist es oft schwierig. Und da war ich immer dankbar zu entdecken, wie viele Geschichten von Frauen es eben auch im Neuen Testament gibt, in den Evangelien. Und das macht schon einen großen Unterschied, ob dann jemand sich mit einer Frau innerlich identifiziert und dann eben so hineinkommt in diese Beziehung, die dort geschildert wird, in die Begegnung mit Jesus, in Dialog kommt.
Bruder Andreas Knapp gehört dem Orden der kleinen Brüder vom Evangelium an. Er arbeitet unter anderem in der Gefängnisseelsorge und mit geflüchteten Menschen. Identifiziert er sich mit den Frauen in der Bibel? Hat er eine Lieblingsfrau in der Bibel?
Eine Lieblingsfrau? Sarah habe ich schon sehr gerne, so diesen Weg, den sie da mit dem Abraham mitgeht, mit all dem Auf und Ab und eben damit auch zur Stammmutter geworden ist, aber auch Maria, Maria von Magdala natürlich, aber auch die Maria, die Mutter Jesu, die beiden Marien, mit denen habe ich mich immer gerne beschäftigt.
Bruder Andreas Knapp ist promovierter Theologe. Er hat unter anderem in Rom studiert und leitete früher das Priesterseminar in Freiburg. Bei der Vorbereitung auf die Frauengedichte hat er selbst viel Neues gelernt über die weiblichen Stimmen in der Bibel.
Für mich selber war es eine Entdeckung, diese Perlen in der Bibel zu finden, die eben auch von dieser weiblichen Seite Gottes sprechen oder die Frauen thematisieren, dass sie nicht vergessen werden. Die sind natürlich, wenn man mal die Bibel als Gesamt nimmt, ist das nur ein kleiner Prozentsatz der Seiten, die das in Anspruch nimmt. aber es sind ganz wichtige Seiten und es sind ganz entscheidende Erzählungen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen. Die Begegnungen Jesu mit den Frauen, das sind ganz zentrale Erzählungen. Die ersten Auferstehungszeuginnen sind Frauen. Jesus, der durch Frauen sich belehren lässt. Jesus, der mit Frauen, von Frauen lernt, die Hingabe zu leben und so weiter. Ganz zentrale Erzählungen im Alten und Neuen Testament sind Begegnungen mit Frauen, in denen Frauen ihre Gottesbeziehung erfahren, indem sie Befreiung erfahren, indem sie aber auch beauftragt werden, das Erfahrene weiterzugeben. Und diese Entdeckung, die wollte ich gerne durch diese Gedichte, durch diese Verdichtungen weitergeben.
Bruder Andreas Knapp. Mit Pauke und Salböl, das ist der Titel seines neuen Lyrikbandes, bleiben wir gleich bei der Frau mit der Pauke, bei Miriam.
Miriam. Sie musste kräftig auf die Pauke hauen, um nicht im Dunkel der Historie unbeachtet zu verschwinden. Meist schreiben Männer die Geschichte auf allzu geduldigem Papier, vertuschen ihre Untaten, rücken sie ins beste Licht. Einmal aber tanzte eine Frau aus der Reihe der Verschleierten, paukte sich durch die Geschichtsbücher ins Licht der Offenbarung.
Die zentrale Erzählung des Alten Testamentes, die auch die Identität des Jüdischen von Israel stiftet, ist ja diese Erzählung der Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten. Und das sind ja eigentlich männliche Protagonisten, Mose und Aaron, diese ganzen Geschichten beim Pharao und dann der Durchzug durchs Rote Meer. Und da kommen ja eigentlich keine Frauen vor. Und dann war es für mich doch eine Entdeckung. Doch, die haben eine Schwester, die beiden. Und die tritt an einer ganz zentralen Stelle in Erscheinung, nämlich das Siegeslied am Roten Meer. Die Israel ist dieser Durchzug durchs Rote Meer, die Befreiung aus der Sklaverei geglückt. Dann singt Moses sein Siegeslied mit den Israeliten und dann, wie sozusagen im Chor oder im Echo, heißt es, und Miriam singt auch dieses Lied. Es ist das gleiche Lied, das sie singt, und ich fand es sehr aufschlussreich, dass sowohl von einem Mann als auch von einer Frau dieses Siegeslied gesungen wird. Und Miriam singt es mit den Frauen von Israel. Und deswegen steht für mich Miriam symbolisch dafür, dass die Frauen genauso beteiligt sind und dass sie genauso diese zentrale Geschichte der Befreiung mitgelebt haben, dass sie das Lied der Dankbarkeit singen an Gott, dass sie die Freude zum Ausdruck bringen, dass beide, sowohl männliche als auch weibliche Protagonisten, in dieser zentralen Geschichte auftreten.
Einmal aber tanzte eine Frau aus der Reihe der Verschleierten, paukte sich durch die Geschichtsbücher ins Licht der Offenbarung.
Mit seinen Gedichten holt Andreas Knapp viele Frauen der Bibel aus der Vergessenheit. Wir erfahren keineswegs nur von ihrem Muttersein, sondern vom Mut der Frauen, aber auch von ihrem Leid, von ihrem Seelenleben, von Liebe und Erotik. Wir erfahren von Prophetinnen und Kämpferinnen, von der Königin Esther, der Stammmutter Ruth und der Prophetin Hulda.
Als ich so nach Frauengestalten in der Bibel gesucht habe, ja, es gibt die Hulda, eine Prophetin, die genannt wird mit Namen und ihre Geschichte wird erzählt, was eben auch in der normalen Katechese und im Bewusstsein eher untergeht. Und ich halte es für wichtig, wenn selbst in der Bibel, im Alten Testament mit dieser patriarchal geprägten Zeit es Frauen gibt, die ganz offiziell als Prophetinnen auftreten, im Namen Gottes reden, dann sollten wir doch in unserer Zeit umso mehr die Rolle der Frau auch als Prophetin wertschätzen. Und Prophetinnen eben als Frauen, die ja so das Charisma vertreten, die Sensibilität für Entwicklungen haben, die keine Angst vor Veränderungen haben, die auch kritische Worte sagen. Die Propheten sind ja oft Mahner und Mahnerinnen gewesen, die um die Gerechtigkeit gekämpft haben. Dort, wo Ungerechtigkeit war, dort sind oft Propheten aufgetreten. Und vielleicht brauchen wir eben heute auch diese Prophetinnen, die zum Beispiel die Geschlechtergerechtigkeit anmahnen. Also Propheten als diejenigen, die die Sensibilität für Gerechtigkeit vertreten.
Frauen werden Opfer von Gewalt. Auch davon erzählt die Bibel, wenn etwa der König sich die Frau eines anderen nimmt. Die Rede ist von König David und Bathseba, die Frau seines Feldherrn. Den Feldherrn schickt David an die Front, wo er stirbt. Der Prophet Nathan führt David seine Schuld vor Augen. Das Kind, das aus der Vergewaltigung hervorgeht, wird sterben. Eine Geschichte, mit der Andreas Knapp nicht einverstanden ist.
Ja, dann stelle ich hier kritische Fragen und sage, warum wurde eigentlich das Leid dieser Frau vergessen? Es wird erzählt, dass der König schuldig geworden ist, er wird bestraft und die Strafe besteht darin, dass das Kind sterben muss. Das halte ich schon für eine ziemlich fragwürdige fragwürdiges Gottesbild. Und dass da auch noch eine Frau mit im Spiel ist, dass die sozusagen vergewaltigt wurde oder ein König hat einfach so sich das Recht herausgenommen, die Frau eines anderen zu holen und dass die Frau aber überhaupt nicht thematisiert wird, wie es ihr gegangen ist, dass sie auf einmal zum König vorbestellt wird und mit ihm schlafen muss, dass sie ein Kind bekommt und das dann sterben muss. Da wird die Frau wird zwar benannt, aber ihre Seite wird überhaupt nicht thematisiert, was das bedeutet, welche Demütigung, welche Gewaltanwendung oder jetzt der Tod des Kindes, welchen Schmerz. Und da stelle ich dann schon Fragen, ja, ist da nicht etwas Wichtiges vergessen worden? Und stelle auch Fragen, ja Gott, wo bist du in dieser Geschichte dann? Natürlich, du sorgst dafür, dass der David bestraft wird, aber warum hast du die Frau vergessen sozusagen? Und da könnte man sagen, das ist fast so wie die Klage von Hiob. Diese Klage ist stumm, sie wird nicht benannt, aber wer diesen Text liest, muss sich die Hiobsfrage stellen. Gott, warum das Leid dieser Frau und warum bringst du das nicht zur Sprache?
Bathseba. Dass aber ein Kind, noch unschuldig und nackt, an des Königs Stelle sterben muss und der Mutter Weh vergessen wird, ob Gott wohl weiß warum?
Frauen spielen im Neuen Testament in den Erzählungen von Jesus eine wichtige Rolle. Die Nachricht von der Auferstehung wird den Jüngern von Frauen überbracht. Das vielleicht schönste Gedicht von Andreas Knapp heißt Eucharistiefeier einer Frau. Bevor wir das Gedicht hören, die Erklärung des Autors.
Ja, es geht um Hingabe. Oder man könnte auch sagen, es geht um Liebe und wie Liebe sich ausdrückt. Und Liebe lernt man durch geliebt werden. Liebe lernt man dadurch, dass man Liebe erfährt und dann etwas davon fließt dann weiter. Und mir ist eben aufgefallen, dass Jesus, der ein liebender Mensch war, diese Liebe eben auch gelernt hat. Zunächst einmal sicher von seiner Mutter oder in der Familie. Es gibt ja diese vielen, vielen Darstellungen. Maria mit dem Kind, mit dieser Zärtlichkeit, diese Zuwendung, das ist ein ganz beliebtes Motiv. Und das ist sicher so der erste Moment, wo ein Mensch Liebe lernt, dass er als Kleinkind wirklich auf den Arm genommen und geliebt wird. Aber auch später im Leben Jesu gibt es immer wieder Szenen, wo Frauen ihm ihre Liebe zeigen. ihr Vertrauen, dass sie sich an ihn wenden, dass sie ihm die Füße küssen, dass sie ihm ihn salben. Und genau diese Hingabe, die Jesus sozusagen empfangen hat, die gibt er dann weiter und schenkt sie dann im Abendmahlsaal sozusagen an alle Menschen, wenn er sagt, ja, das bin ich, das ist mein Leben, das ist mein Leib, gegeben für euch, mein Blut hingegeben für euch. Aber genau das hat er eben auch von Frauen selber so erfahren, dass sie zu ihm sagen, das ist so meine Liebe vergossen für dich, wenn die Frau das Öl ausgießt und damit seine Füße oder seine Haare salbt. Und mir geht es darum, in diesem Gedicht diese Wechselbeziehung zu zeigen, dass Liebe, die wir empfangen, dass wir sie weitergeben können. Und dass auch Jesus in diesem großen Geschehen des Empfangens und Weitergehens, das eben von Frauen viel geschenkt bekommen hat und das dann weitergibt.
Eucharistiefeier einer Frau. An einem Abend, bevor Jesus ausgeliefert wurde, nahm Maria das Gefäß mit Öl, zerbrach es, salbte seinen Leib und sprach: Das ist meine Liebe, vergossen für dich. Und diese Geste bleibt allen, die das Evangelium hören, für immer im Gedächtnis.
Ich habe also das ganz bewusst den Abendmahlsworten Jesu entsprechend formuliert, dass die gleiche Hingabe, mit der Jesus sich im Abendmahl schenkt, dass er genau das von einer Frau auch selber erfahren hat. Und damit löst sich vielleicht so diese Fixierung, ja, das können nur Männer, können Eucharistie feiern, wo ich sage, nein, Jesus selber hat genau diese Geste der Hingabe von einer Frau empfangen und diese Geste gibt er weiter. Und die Fixierung, dass das eine Männergeschichte ist und weil Jesus ein Mann war, können nur Männer das sprechen, wird damit so ein bisschen aufgelöst. Das ist so eine meiner Absichten.
Tatsächlich heißt es von der Frau, die Jesus mit kostbarem Öl das Haupt salbt, im Markus-Evangelium, Zitat, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.
Und das ist ja genau die Anmahnung dann, wir haben das vergessen in unserer kirchlichen Tradition. Wir haben vergessen, dass es eine Frau war, die Jesus gesalbt hat für seine letzten Hingabe. Aber das Evangelium mahnt schon, man soll es eben nicht vergessen. Überall, wo das Evangelium verkündet wird, soll man an diese Frau erinnern. Und dann ist doch in der Geschichte der Kirche, in der Tradition, sind die Frauen eben doch vergessen worden. Und da möchte ich darauf aufmerksam machen. Nein, das Evangelium selber mahnt uns, den Frauen auch einen Platz zu geben in dieser Geste der Hingabe, dieser sakramentalen Geste der Hingabe.
Das vorletzte Gedicht von Andreas Knapp, das wir in dieser Sendung hören, heißt Frauenfragen. Es ist schon auf Kirchentagen vorgelesen worden, bei Veranstaltungen von Maria 2.0 und auch bei einem Bischofsgottesdienst.
Frauenfragen. Wenn eine Frau das Wort geboren hat, warum sollten Frauen dann das Wort nicht von der Kanzel künden? Wenn eine Frau für ihr Zuhören gelobt wird, warum sollten Frauen dann das Gelernte nicht auch lehren? Wenn eine Frau die Füße Jesu küsste, warum sollten Frauen dann den Altar nicht küssen können? Wenn eine Frau den Leib Christi salben konnte, warum sollten Frauen dann nicht zum Salbungsdienst befähigt sein? Wenn eine Frau Jesu Sinneswandlung durch ein Brotwort wirkte, warum sollten Frauen dann bei der Wandlung nicht das Brotwort sprechen? Wenn eine Frau von Jesus Krüge voller Wein erbitten konnte, warum sollten Frauen dann über einen Kelch mit Wein nicht auch den Segen beten? Wenn eine Frau den Jüngern als Apostelin vorausging, warum sollten Frauen dann zur Apostelnachfolge nicht auch gerufen sein?
Es ist ein Text, der sehr verbreitet wurde und wird, auch in verschiedene Sprachen übersetzt, weil er doch etwas auf den Punkt bringt, was eben in langen Traktaten und Diskussionen dann schon wieder verschleppt wird. Und das ist ja die Chance der Lyrik, etwas ganz knapp auf den Punkt zu bringen. Auch mit so einer Verblüffung, wo man sagt, aha, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und ich habe versucht, eben durch ein paar Andeutungen, die man ja im Neuen Testament durchaus findet, wo Frauen Jesus berührt haben, gesalbt haben, wo Jesus sie sendet, um den Jüngern etwas zu verkünden, dass das ja genau die Aufgaben sind, mit denen das kirchliche Amt betraut ist. Das wird von Frauen so erzählt, dass Jesus sie damit beauftragt hat oder dass sie zumindest eine parallele Erfahrung gemacht haben, indem sie eben Jesus gesalbt haben. Und sagt man, wieso sollen Frauen da nicht Kranke salben dürfen, wenn sie sogar Jesus gesalbt haben? Natürlich ist da eine lange Geschichte von Amt und Tradition und trotzdem, die Ursprünge sind es, die uns immer wieder an diesen Auftrag Jesu erinnern und sagen, wenn es doch im Ursprung schon eine solche Offenheit dafür gibt, dass Frauen einen Platz haben, dass sie eine Wertschätzung erfahren, dass man ihnen Aufgaben gibt, dass man ihnen etwas zutraut, wenn das Jesus schon gemacht hat, dann müssen wir doch auch heute in unserer Gesellschaft, wo wir ja im Blick auf die Frauenfrage endlich weitergekommen sind als im Mittelalter, sagen wir, oder so, dann können wir doch nicht jetzt auf einmal geschichtlich gewordene Strukturen festschreiben und sagen, nee, die Frauen, die können das nicht. Nein, wenn bei Jesus schon so eine Offenheit war, dann können wir doch in seinem Geist diese Linien weiterschreiben, diese Geschichte weiterschreiben und auch Frauen heute innerhalb der Kirche einen angemessenen Platz für Verantwortung und für Verantwortung und für Mitgestaltung endlich einräumen und endlich sagen, ja, ihr seid doch schon von Jesus her so gesehen worden. Er hat euch ganz viel zugetraut. Dann dürfen wir und müssen wir das sogar tun heute.
Politische Dimensionen also in der Lyrik von Andreas Knapp. Wer auf die Frauen in der Bibel achtet, wird merken, dass auch die Rede von Gott nicht nur männlich ist. Die Gottheit ist weder Mann noch Frau. Trotzdem bemühen die meisten Bildworte männliche Vergleiche für die Gottheit. Aber nicht alle. Andreas Knapp.
Zum Beispiel die Schöpfung. Schöpfung ist ja etwas Gebärendes, das als etwas hervorgebracht wird. Und das finden wir schon von Anfang an, wenn der Geist Gottes, der ja auch eine weibliche Gestalt ist, über den Urwassern schwebt. Ruach, der Geist, der Wind, das ist eine weibliche Gestalt. Und sie ist es, die diese Schöpfung eigentlich dann hervorbringt. Oder wir haben das ja selbst im Glaubensbekenntnis. Das fällt mir immer wieder auf, wenn wir davon sprechen, dass der Logos Christus aus dem Vater geboren ist. Also der Vater ist eigentlich nicht der Gebärende. Aber da ist genau diese Bipolarität von männlich und weiblich, ist sogar im Glaubensbekenntnis festgehalten. Es ist was Männliches und etwas Weibliches. Es ist Zeugen und es ist Gebären. Und das spiegelt sich eben in der Bibel oder im Glaubensbekenntnis wieder. Also dieses Hervorbringende, das Gebärende. Oder eben die Barmherzigkeit. Das ist eben auch im Hebräischen ein weibliches Wort und hängt sogar mit dem Wort Mutterschoß, Rachim, zusammen. Der Mutterschoß ist eigentlich der Ort, wo Barmherzigkeit geschieht. Und wenn Gott barmherzig ist, dann ist es eine ganz weibliche Eigenschaft. Oder wenn in der Bibel die Rede davon ist, bei Jesaja, Gott sagt, wie eine Mutter will ich euch trösten. Ich will euch auf den Knien schaukeln, wie eine Mutter. Oder die Weisheit ist so eine der Eigenschaften Gottes, Frau Weisheit. Gott hat eben eine weibliche Seite auch. Und unser einseitig betontes männliches Gottesbild muss immer wieder bereichert werden, indem man diese anderen Seiten auch zur Sprache bringt.
Mater Materie. Gott ging schwanger mit ihrem Traum von einer Welt. In Wellen, die wehen von Weltschmerz der stummen Kreatur. Doch der Tanz der Moleküle zeugt von einer glücklichen Geburt.